Ich erinnere mich an einen Abend, wir waren oben auf dem Berg, es war 7 Uhr Abend und wir hatten keinen Platz gefunden, wo wir unser Zelt hinstellen sollen. Und dann habe ich mit dem Fernrohr runter zu geguckt, in ein Tal hinein. Ich habe gesehen, da ist ein bisschen Wasser und es ist leicht grün. Sage ich, es könnte ja sein, dass wir dort was finden. Und dann sind wir 2 Stunden da den Berg runtergestürzt, bis in das Tal hinein. Die Reise und das Ganze war sehr mühsam. Ich gehe jetzt davon aus, wenn ihr in Österreich so eine Reise plant, dann plant ihr ein bisschen anders. Ihr möchtet wissen, bei welcher Hütte bleiben wir stehen. Es sind überschaubare Abstände, das heißt, der Tagesplan ist gut geregelt und gemacht, so dass man praktisch diese Reise gut bestehen kann. Aber damals haben wir es nicht so gemacht. Und wenn ich jetzt praktisch unsere Erfahrung von damals mit hineinnehme, merke ich, dass viele unserer Geschwister und viele von uns nicht einmal so richtig wissen, wie kann ich mein Leben mit Gott leben. Wir haben zu Jesus gefunden, wir haben zum Glauben gefunden. Und dann machen wir uns auf den Weg und irgendwie mit eigener Kraft versuchen wir, die Berge zu erklingen. Wir versuchen, von einem Punkt zu einem anderen zu kommen. Und was ich dann immer wieder höre, ist, es ist so mühsam, es ist so schwer. Dann habe ich mich gefragt, ist es normal? Und manche haben Berge zu besteigen, die für uns wahnsinnig schwer sind. Und wenn du zum Beispiel krank im Bett liegst, einen Tag, dann kommt der 2. Tag und dann kommt der 3. Tag und dann kommt der 7. Tag und dann kommt die Woche und dann kommt Monat und es wird nicht besser. Fragst du dich, wie kann das Leben weitergehen? Ist das, was Gott für mich vorbereitet hat? Der Hebräerbrief schreibt der Hebräer, oder sagen wir so, der Schreiber des Hebräerbriefes wendet sich mit seinem Brief an Christen, die müde geworden sind. Es war die jüdische Gemeinde in Jerusalem. Sie sind noch nicht richtig angekommen, sie haben Verfolgung erlebt. Es sind schwierige Situationen hineingekommen. Wenn man von Kapitel 10 weiterliest, dann merkt man die Herausforderungen, in denen sie stehen. Und manchmal sagt man sich, das ähnelt mit meinem Leben. Das ist auch bei mir so. Und der Brief, der Hebräerbrief, sagt, gib nicht auf. Er sagt, bleib nicht stehen. Geh mit Gott weiter. Aber der Hebräerbrief baut in Kapitel 4 ein spezielles Kapitel ein, was Gott eigentlich seinem Volk auf dem Weg mitgeben möchte. Und er sagt, geh nicht einfach nur so wildlos in dein Glaubensleben, sondern Gott hat für dich etwas Spezielles vorbereitet. Ich möchte von in Hebräerbrief Kapitel 4 3 Verse lesen nach der Elberfelder Übersetzung von Vers 9 bis Vers 11. Da sagt der Schreiber, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen. Und jetzt in Vers 11 eine Mahnung oder eine Ermunterung. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, auf dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Auf diese Reise gibt es Boxenstopps für dich. Und Gott hat auf dieser Reise solche Stopps für dich eingebaut, wo du erneuert Kraft tanken kannst. Und da habe ich mir vorgestellt, wie schön wäre es gewesen, hätten wir eine Hütte gehabt, dann wären wir da eingekehrt und mit uns jemanden und auf unserem Weg mit jemanden, der sich ein bisschen auskennt in den Bergen. Er sagt, pass auf, ich habe für euch jetzt ein Quartier reserviert. Da könnt ihr einziehen, da könnt ihr eure Füße waschen, da könnt ihr duschen. Hier kriegt ihr eine ordentliche Mahlzeit serviert, ja, der Tisch ist gedeckt, ja, alles in Hülle und Fülle. Und dann gehst du los in den nächsten Tag und sagst, wow, war das schön. Und jetzt komme ich bis zum nächsten Boxenstopp, zur nächsten Hütte. Und er sagt so, ihr müsst nicht herumirren. In einer Situation war es so, dass wir zu zweit als Leiter hatten die Karte vor uns. Das waren die Karten der Karpaten, das war ja keine detaillierte Karte. Und als wir dann oben waren und guckten uns so in die Gegend, haben wir gemerkt, du, wir sind auf dem falschen Berg hochgestiegen. Wie werden wir das unserer Gruppe mitteilen? Und natürlich haben wir es so getan, als ob das so sein müsste, ja. Es müsste so sein und jetzt müssen wir da runter und da drüben wieder hoch und so weiter. Aber wir hatten keinen Reiseführer. Gott lässt dich auf deinem Weg nicht alleine ohne Reiseführer. Gott lässt dich auf deinem Weg nicht alleine ohne Boxenstopp. Er möchte, dass du ausruhen kannst. Es ist noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes aufbewahrt. Vielleicht ist es uns ein bisschen schwer, mit diesen Worten umzugehen. Sabbatruhe und Volk Gottes aufbewahrt. Was heißt das? Ich habe ja dieses Kapitel mal angeschaut und dann habe ich bemerkt, dass der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 4 9-mal von der Ruhe Gottes spricht. Er sagt, lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen. Es ist dein Recht. Du darfst hier reingehen und hier genießen und hier einfach mal in einer geborgenen Situation sein. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, sagt er, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Mit anderen Worten, es soll stille werden in dir. Gott hat sich das Leben nicht so vorgestellt, dass wir die ganze Zeit nur gespannt und voll Stress sind, sondern möchte, dass du diesen Weg mit ihm genießt. Weshalb ist es so wichtig, dem Hebräerbrief diesen Gedanken zu unterscheiden? Weil Gott dich einlädt in seine Ruhe. Und ich habe diese Predigt benannt, in der Ruhe Gottes eingehen, ein vergessener Befehl. Und es ist interessant, in diesem Kapitel steht einiges geschrieben in Befehlsform. Du sollst hineingehen. Gott hat sich das Leben mit ihm ganz anders vorgestellt. Um Gottes Angebot zu verstehen, wenn wir jetzt im Kapitel 4 bleiben, gebraucht der Schreiber des Hebräerbriefes zwei Sachen. Das eine ist das Vorbild Gottes. Und er sagt in Kapitel 4, Vers 4, und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und das zweite Bild, das er aufzeigt, ist das negative Beispiel Israels. Als Israel auf der Wüstenwanderung war, wollte Israel nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Das ist verrückt. Sie wollten nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Und er sagt, Hebräerbrief, sagte, sie standen vor dem verheißenen Land und sie sind nicht hineingegangen, weil das Wort, das ihnen von Gott gesprochen worden ist, das heißt, Gott hat ihnen gesagt, ich führe euch in meine Ruhe hinein, es hat sich nicht mit dem Glauben verbunden. Es hat sich nicht mit dem Glauben vermischt. Das heißt, dieses Wort, das du hörst, muss in meinem Leben eine Reaktion hervorholen. Und anstatt zu sagen, Herr, danke, dass du etwas für mich vorbereitet hast, haben sie gesagt, nee, das kann nicht sein. Gott hat uns bestimmt in die Wüste hinausgeführt, um uns zu töten, sagten sie sogar. So heftig war dieser Angriff in Richtung Gott. Und Gott sagt, was hast du für ein Bild von mir? Denkst du, ich bin so? Denkst du, ich bin so, wie du die Sklaven, deine Sklavenhälter erlebt hast? Aber ich möchte jetzt zum ersten Gedanken hineingehen. Gottes Vorbild. Wie hat Gott am siebten Tag geruht? Was heißt das eigentlich, in die Ruhe Gottes eingehen? Gott hat bei der Schöpfung, wenn wir die Bibel aufschlagen, vom ersten Kapitel auf, sechs Tage gearbeitet. Er hat am ersten Tag das Licht erschaffen, am zweiten Tag das nächste, am dritten, am vierten, am fünften. Und am sechsten Tag wurde dann der Mensch geschaffen. Und zum Schluss dieser sechs Tage wird uns nur gesagt, und Gott ruhte am siebten Tag. Wenn die Bibel sagt, dass Gott am siebten Tag ruhte, das heißt nicht, dass Gott müde geworden ist dabei. Jesaja sagt in Kapitel 40, Vers 28, weißt du es denn nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jahwe, der Schöpfer der Erde, der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Was heißt das eigentlich aber, dass Gott am siebten Tag ruht, wenn er nicht müde wird? Es ist nicht so, dass Gott alle Sterne geschaffen hat, jetzt hat er noch einen Stern zu schaffen und es ging ihm jetzt schlecht, hat sich mal hingesetzt, jetzt muss er vor Schnaufpause, ich muss mich mal richtig ausruhen. Oder er muss mal schlafen, ja, denn wir machen es als Menschen so, wenn ich müde bin, was mache ich? Ja, ich lege mich hin. Oder ich mache eine Pause, ich mache was anderes, ich ziehe mich zurück. Gott ist nicht so. Gott hat alles perfekt gemacht. Die Ruhe Gottes besteht darin, dass Gott sich zurückzieht. Und ich mache mal so, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt? Ihr habt etwas Schönes gemacht, gebaut Und dann zieht ihr euch ein bisschen zurück, einen Schritt oder zwei, und guckt euch das Ganze an. Und Gott guckt sich die ganze Schöpfung an und er sagt, super. Genau so habe ich mir es vorgestellt. Es fehlt nichts. Es ist alles perfekt. Es ist alles herrlich, fantastisch. Ich bin voll zufrieden. Gott ist wie ein Künstler, der sein Werk mit einer Genugtuung betrachtet. Und er freut sich über das, was gemacht ist. Und dann sagst du dir, wow. Und das Schöne daran ist, dass nach dem sechsten Tag folgt der siebte Tag. Am sechsten Tag wurde der Mensch geschaffen. Und der erste Tag, den der Mensch mit Gott erlebt, ist sein Ruhetag. Der Mensch musste den Garten Eden nicht anbauen. Die Leute, die zum Beispiel im Garten einen Baum habt oder einen Baum pflanzt, dann müsst ihr wissen, wie pflanzt man den Baum, ja? Wie wird er beschnitten, ja? Wie wird er praktisch erzogen, bis er seine Frucht bringt? Das musste der Mensch im Garten Eden nicht machen. Der war voll mit Bäumen, der war voll mit Früchten. Es war alles. Gott hat den Menschen in die Fülle hineingesetzt. Er wurde hineingesetzt in ein fertiges Nest. Nichts fehlte. Und der Mensch war glücklich und war zufrieden. Und er guckt auf das Werk Gottes, ja, weil er in die Ruhe Gottes eingegangen ist. Er hatte keine Sorgen, hat sich keine Pläne gemacht, was er morgen essen wird oder so, sondern hat zu Gott gesagt, es ist so schön bei dir. Es ist alles perfekt. Und er geht in diese Ruhe Gottes hinein. Er schaut sich das Werk Gottes an und er freut sich drüber. Gott hat alles vorbereitet, alles ist da. Und nun nimmt Gott den Menschen in seine Ruhe mit hinein. Es ist interessant, nach dem Sündenfall wird ja das ganze Bild zerstört, geht kaputt. Und nun arbeitet Gott bei Abraham und dann erwählt sich ein Volk heraus. Er führt sie heraus aus der Gefangenschaft aus Ägypten und gibt ihnen Gebote. Und das eine Gebot, das er ihnen gegeben hat, du sollst den Sabbat heiligen. Das heißt, an diesem Tag brauchst du nichts machen. Am sechsten Tag hast du doppelt so viel zu essen. Du musst nicht einmal einsammeln gehen. Vertrau mir. Wenn ein Mensch in die Ruhe Gottes eingegangen ist, hat gesagt, es ist super, ich muss am Freitag, am Sabbattag, an diesem freien Tag muss ich nicht arbeiten gehen. Ich genieße einfach das, was Gott am sechsten Tag doppelt so viel gegeben hat. Aber Gott ist weitergegangen und hat den Menschen das Jubeljahr gegeben. Das heißt, nach 7 Jahren folgte ein Jahr, an dem sie ihre Felder nicht bearbeiten sollten. Und Gott sagt ihnen, vertraut mir, ich werde euch so viel geben, dass ihr an diesem 7. Jahr keinen Mangel leidet. Ihr dürft in meine Ruhe eingehen und euch freuen an mir. Das war Gottes Wunsch. Aber Gott geht ja noch weiter, denn er wusste, dass in seinem Volk Menschen waren, die haben sich verkauft. Irgendwie lief das Geschäft nicht richtig. Irgendwie hat das Ganze nicht richtig funktioniert. Sie hatten Schulden. Und dann hat praktisch der Mensch sich an seinem Bruder verkauft, an seinem jüdischen Bruder und an seine Verwandten. Und nach 7 Jahren, am 7. Jahr, war er verpflichtet, dieser Verwandte, seinen jüdischen Bruder freizulassen. Du bist kein Sklave, kein Knecht mehr. Er gibt ihm sogar Anteil von seinen Früchten, die er hat, oder Geld aus der Bank und sagt, bau dir eine neue Existenz auf. So ist Gott. Das kannten sie nicht aus Ägypten. Haben sie nicht genug geleistet, haben die Ägypter mit der Peitsche auf sie gehauen. Und es ging ihnen dreckig. Und Gott sagt, ich bin ganz anders. Ich will, dass du dich freust. Und Gott ist ein Gott der zweiten Chance und ein Gott der dritten Chance und ein Gott der vierten Chance und kann einfach so weitergehen. Gott ist so, in seinem Volk soll man keinen Armen haben, soll man niemanden haben, der irgendwie leidet. Warum? Weil er ihr Gott ist. Und dann war noch das Sabbatjahr. An diesem Sabbatjahr, wo das Land brach liegen lässt, ja, wollte Gott genau dasselbe üben. Das heißt, der Sabbat Gottes, die Ruhe Gottes wurde in das Leben des Volkes mit hineingewoben. Mit hineingewoben. Und Gott integriert das Konzept der Ruhe in das Leben seines Volkes hinein. Und es ist so schön, dich ein Stück zurückzuziehen und sagen, Herr, ich bin so gespannt, wie du dieses Problem lösen wirst. Und weißt du, wenn du in deiner größten Not drin steckst, stress dich nicht. Du musst einfach wissen, es ist jemand da drüben. Er will nicht, dass es dir schlecht geht in dieser Situation, sondern er will, dass du so ein Vertrauen zu ihm aufbaust, dass du einen Schritt zurückgehst und sagst, Herr, ich bin jetzt gespannt, was du tun wirst. Wie du das Problem löst. Das ist Gottes Botschaft. Ich will, dass du auf diese Wanderung immer wieder in diese Hütte reingehst, die ich für dich vorbereitet habe. Komm, iss mit mir, speise mit mir zusammen. Wir wollen das Leben genießen, denn das Leben ist mehr als Speise und Trank. Gott will, dass du dich am Leben freust. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du 6 Tage in der Woche gearbeitet hast, darfst du eine Sache wissen, du hast gearbeitet, weil Gott gearbeitet hat. Jedes Werk, das du an diesen Tagen getan hast, hängt von meinem Wirken ab, sagt Gott. Nichts von dem, was du in diesen 6 Tagen geschafft hast, hättest du tun können, wäre ich nicht dabei gewesen. Egal, ob du das wahrnimmst, dass Gott hinter der Sache steht oder nicht wahrnimmst, es ist Gottes Wirken da. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Aber bei seinen Kindern möchte er noch was sehen. Er will, dass du geöffnete Augen hast, dass du das Werk Gottes sehen kannst und dass du erleben kannst, wie herrlich, wie wunderbar Gott ist. Er will, dass du erlebst, Gott ist die Quelle des Lebens. Und er will, dass du in seine Ruhe eingehst. Das zweite Bild, das hier gebraucht wird, ist das negative Beispiel Israels. Israel wollte nicht in die Wüste hineingehen, in die Ruhe Gottes hineingehen. Sie sind aus Ägypten rausgeführt worden. Sie haben erlebt, wie Gott sie mit gewaltiger Hand rausgetragen hat. Sie haben das Rote Meer erlebt, wie es sich gespalten hat, wie sie rausgekommen sind. Sie haben erlebt, wie die Ägypter getötet worden sind, ja, ihre Feinde. Und sie erleben, wie Gott sie versorgt in der Wüste. Aber Israel hat ein Problem gehabt. Sie hat eine Sklavenmentalität. Und die ist nicht so leicht abzuschaffen. Es ist nicht so leicht, das abzustreifen von dir, wenn dir die ganze Zeit gesagt wird, du musst leisten, du musst leisten, du musst leisten, du musst leisten. Und das kennen wir. Und das zu erleben, dass Gott gut ist. Und manchmal musst du nichts leisten. Sondern Gott will, dass du in seine Ruhe eingehst. Und dieses Unruhigsein, dieses Getriebensein ist nicht Gottes Werk. Da ist jemand anders am Werk. Er will, dass du Ruhe erlebst. Ich möchte euch jetzt einen Vers zitieren aus dem Kapitel 5, aus dem 5. Buch Mose, das Buch Deuteronomium, Kapitel 8, Entschuldigung, nicht 5, Kapitel 8, Vers 3, das 5. Buch Mose. Und nun sagt Gott etwas. Er gibt ihnen eine Einsicht in das Leben des Volkes hinein. Und er sagt, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Wenn wir den Vers so lesen, denken wir, oh, ist Gott so hart. Und es steht aber weiter geschrieben, und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten. Und dann kann man weitergehen, und er ließ dich dürsten. Und er gab dir dann Wasser aus dem Felsen. Um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Munde Jahwes hervorgeht. Diese Erfahrung, dass Gott sich um dich kümmert, soll dich zur Ruhe führen. Und Israel hat so oft gesehen, Gott hat sich um sie gekümmert und sie haben trotzdem gegen Mose und gegen Gott gemurrt. Sie haben erlebt, Gott hat sie zuerst mal, das Wasser hat er süß gemacht bei Mara. Dann sind sie zu diesem Felsen gegangen und Mose hat auf den Felsen gehauen mit seinem Stab, den er aus Ägypten mitgenommen hat. Und der Fels hat sich gespalten und da floss Wasser raus. Und anstatt, dass sie sagen, wow, fantastisch, herrlich, stürzen sie aufs Wasser, sie trinken satt und vergessen, wer Gott ist. Gott möchte, dass du in diese Ruhe eingehst. Und er lässt Schwierigkeiten dein Leben zu, am Arbeitsplatz, in Beziehungen. Vielleicht kommen schwierige Situationen oder Ratlosigkeit in dein Leben. Warum macht Gott das? Damit du einen Umgang mit Gott lernst, in der richtigen Beziehung zu ihm zu leben. Und nur dann, wenn deine Ressourcen zu Ende sind, wenn deine die Freunde dich verlassen, wenn niemand mehr da ist, den du zu Hilfe rufen könntest, erlebst du, dass Gott eingreift. Und ich habe das so oft in meinem Leben erlebt. wo ich in einem schlichten Glauben gekommen bin, Herr Jesus, ich habe ein Problem. Ich schmeiß das Papier auf den Tisch. Und ich sage, das ist jetzt dein Problem. Ich denke nicht mehr dran. Und dann erlebe ich, wie Gott mich in seine Ruhe hineinführt. Und dann erlebe ich, wie das Problem plötzlich löst. Und dann frage ich mich, warum habe ich mich so aufgeregt? Warum war ich so aufgeregt? In Römer 8, 28 ist ein sehr bekannter Vers, den Paulus uns hier gibt. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst. Erlaubst mir zu sagen, auch das, was negativ in deinem Leben scheint, tut Gott umdrehen ins Positive. Und plötzlich hat das Negative einen positiven Charakter drin. Und du erlebst Gott. Was will Gott von uns? Die Hebräer werden eingeladen, ihr Vertrauen nicht wegzuschmeißen. Die Christen von damals und heute werden eingeladen, in diese Ruhe einzugehen. Denn es ist eine Sabbatruhe, dem Volke Gottes aufbewahrt. Für dich und für mich ist eine Sabbatruhe da. Es ist ein Angebot Gottes. Es ist dein Recht, da hineinzugehen. Und wenn du dieses Recht hast, quäl dich nicht, diesen Berg alleine mit deinem Zelt irgendwie durchzuboxen und ans Ziel zu kommen, wo Gott sagt, auf diesem Berg will ich dir begegnen. Auf diese Wanderung möchte ich solche Boxenstopps für dich einbauen. Du sollst die Fahrt genießen. Du sollst die Reise mit mir genießen. Das ist mein Ziel und das ist mein Gedanke. Und Vers 11 im Hebräer 4 sagte, lasst uns nun Fleiß anwenden. Mit anderen Worten, tue was. In die Ruhe Gottes eingehen heißt nicht einfach, ich sitze da und tue nichts, sondern ich bin aktiv. Wenn ich glaube, bin ich aktiv mit Gott unterwegs. Lass uns Fleiß anwenden. Erlaube dem Glauben, sich mit dem Wort zu verbinden. Was heißt das? Wenn Gott versprochen hat, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen, darfst du das für dich persönlich nehmen? Und dann darf ich mich ein bisschen einen Schritt zurück tun und sagen, Herr Jesus, du hast das gesagt. Ja, du wirst mich nicht im Stich lassen. Jetzt bin ich gespannt, wie du das löst. Ich möchte einfach ruhig bleiben in dir. Ich will eine Geschichte einbauen, ein kurzes Beispiel. Ich war ein Meister im Sorgen. Als Kind habe ich mir so viel Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, ich komme ins Dreispital hinein. Dreispital heißt bei uns in Nervenklinik in Rumänien. Und dann, nachdem ich zu Gott gefunden habe, habe ich Gott gesagt, Herr, ich habe ein Problem. In der Bibel steht es geschrieben, ich soll alle Sorgen ablegen, denn du sorgst für mich. Und wenn ich sehe, ich gehe in den Alltag hinein, ich gehe auf Arbeit, ich habe die ganze Zeit Sorgen. Aus jedem Schmarrn, aus jeder Kleinigkeit mache ich mir eine Riesensorge draus. Es stimmt nicht in meinem Leben. Herr, bitte wirke etwas, mach etwas, ja, dass sich das ändert. Ich habe 3 Jahre so gebetet, ganz heftig gebetet, habe gesagt, Herr, wirke das in meinem Leben. Und dann passiert etwas Interessantes. Ich gehe auf Arbeit. Und auf Arbeit hatte ich mal, ich habe als Kühlanlagentechniker gearbeitet, ich hatte eine Arbeit nicht ganz zu Ende gekriegt. Und als ich dann auf Arbeit kam, plötzlich merke ich, der Kühlschrank, auf die Kühlvitrine, an der ich gearbeitet habe, war weg. Und dann habe ich den Chef gefragt, du, wo ist die? Ich hatte noch das und das und das dran, noch dran zu machen. Na, der Minister musste vorbeikommen unbedingt und haben wir in das Kühlregal haben wir dann irgendwo aufgebaut auf dem Markt. Und plötzlich ging bei mir wieder auch so viel Sorgen. Und dann spricht Gott mich an, warum machst du dir Sorgen? Da habe ich gesagt, Herr, wie soll ich mir die Sorgen machen? Guck mal. Und er sagt, überlass es mir. Und dann sage ich, wie soll ich das machen? Denk nicht mehr dran. Und dann habe ich aktiv gesagt, Herr, ich will nicht mehr dran denken. Jetzt ist das dein Problem. Nächsten Tag komme ich auf Arbeit und frage meinen Kollegen, der das Ding aufbauen sollte, was hast du gemacht? Ach, ganz einfach, 2 Nägel reingeschlagen, die Scheibe hochgemacht, das Problem gelöst. Und das war für mich der Knackpunkt, wo ich erlebt habe, ich darf mit Gott so kindlich reden, so kindlich beten. Ich möchte schließen, die Zeit ist vorgeschritten, einen Vers aus Psalm 23. Hier sagt David, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. David sagt nicht, und wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, Herr, macht Gott einen Umweg um dieses Tal. Er sagt auch nicht, er schaltet mich aus und schaltet mich wieder ein, bis wir da durchgekommen sind. Sondern Gott sagt, ich gebe dir Ruhe ins Herz in dem Prozess des Hindurchgehens. Und so eine Ruhe, dass die anderen Leute es anschauen, sagen sie, wie ist das überhaupt möglich? Wie kannst du das? Ganz einfach, weil denn du bist bei mir. Was mir hilft, in diese Ruhe Gottes einkehren, hat mit Vertrauen zu tun. Ich darf Jesus vertrauen, so wie ich meinem besten Freund vertraue. In dem Wissen, dass er stärker ist und dass er besser ist, dass er es besser machen kann als alle anderen Menschen. Ruhe heißt, inmitten dieses Tales, inmitten des Sturmes, es wird eine Ruhe hineinkehren in dein Herz, das du nicht kennst. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich nicht, wie die Welt gibt. Den Frieden, ja, der in dieser dunklen Zeit das nicht einfach, auftrüben kann in deinem Herzen. Du darfst ruhig sein und dich bei mir ausruhen. Kapitel 4 endet mit drei fantastischen Versen. Es steht hier geschrieben über einen Hohepriester, der oben ist beim Vater. Das ist Jesus. Und er sagt, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit uns, sondern einer, der dich kennt. Der weiß, was das heißt, versucht zu sein. Der weiß, was das heißt, Schmerzen zu haben. Der weiß, was das heißt, von Menschen verlassen zu sein, von seinen besten Freunden aufgegeben zu sein. Der weiß alles. Und er sagt dem Vater, Vater, ich weiß das. Und dieses Bild zeigt uns der Hebräerbrief auf und jetzt die Zuhörer sagen, wow, so einen Herrn haben wir. Der sitzt zu Rechten Gottes. Er hat den Hebel des Universums. Bei ihm steht alles, von ihm geht alles aus. Und an seinem Thron der Gnade findest du Gnade. Es ist nicht ein Thron des Gerichts, ja? Es ist ein Thron der Gnade. Er sagt, komme zu mir. Und hier darf ich dich führen, hier will ich dir das geben, was dein Herz braucht. Gott hat gute Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Wenn wir dieses Jahr hineingehen, geht vertrauensvoll hinein. Und sagt Jesus, ich möchte es erleben, wie du mich hier durchführst. Ich bin so gespannt, was du tun wirst. Der Herr möge uns segnen, dass wir weiterhin in seinem Werk bleiben können, denn er ist treu und er ist so gut. Er ist so gut. Amen.